Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Ja, das ist aber auch der schönste Beruf der Welt. Ja. Ne? Also dadurch, dass wir eben so vielfältig aufgestellt sind und die Arbeit draußen in der Natur, mit der Natur haben, dann das doch eher technische im Keller, wo wir die Qualitäten einfach erhalten.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genuss-Talks. Heute bin ich an der Nahe zu Gast auf dem Schloss Weingut Diehl. Und zwar habe ich die große Freude, dass sowohl die Caroline als auch der Sylvain Diehl Zeit haben, um mit mir ein bisschen über ihre Philosophie, ihre Wege, ihr Weg zum Wein und auch ihren gemeinsamen Weg dann letzten Endes hier auf dem Schlossweingut zu erzählen. Ich bin sehr gespannt, was es da zu erfahren gibt. Man hat ja schon mal vielleicht den ein oder anderen Wein von euch im Glas gehabt. Ich denke schon, das kommt ja schon mal öfter vor, euch irgendwo zu sehen und zu trinken und zu genießen. Wir haben hier auch gleich eine Flasche stehen. Ich sag schon mal Hallo an euch beiden. Danke, dass ich zu Gast sein darf. Und würde sagen, dann ploppen wir doch gleich mal den Schäumer auf.
Hallo, ja klar. Das ist die leichteste Übung.
Soll ich sie mal anfangen eigentlich?
Ja, ne? Wie Gott in Frankreich, hast du eben gesagt, so gehört es sich ja auch. Da ist Dampf drauf. Es ist kein Etikett drauf. Es war so ein bisschen das große Rätsel, was es ist. Er sieht Rosé aus.
Das ist unser Rosé und es ist tatsächlich auch der jüngste Zugang zu unserem Sektportfolio. Den haben wir dieses Jahr im Sommer erstmals degorgiert. Und das hier ist eine der allerersten Flaschen, die noch ohne Etikett im Kühlschrank stand. Jetzt ist das Rätsel gelöst.
Ja. Aber ich habe noch ein kleines Problem, weil normalerweise sollten wir unser Lied dazu anmachen, weil jedes Mal, wenn wir eine Flasche Sekt oder Shampoos aufmachen, geht Under Pressure von Queen.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Ja, so ein Sekt gehört ja immer auch mittlerweile in ein Portfolio dazu, ne? Ist es wirklich auch so wichtig, dann für ein Weingut so einen eigenen Sekt zu haben, oder ist das halt immer so das i-Tüpfelchen?
Ich würde das nicht prinzipiell sagen, sondern es hängt immer von dem jeweiligen Weingut ab und wofür der jeweilige Winzer steht. Für uns ist es einfach so, dass Sekt schon eine verhältnismäßig lange Tradition hat. Also mein Vater hat 89 schon angefangen, Sekt zu machen. Und in den letzten 10 Jahren haben wir die Mengen doch deutlich erhöht, weil wir es einfach auch sehr, sehr lieben. Ne? Also wir sind regelmäßig in der Champagne. Wenn die Schwiegerfamilie besucht wird, liegt das ja immer wunderbar am Weg. Und haben uns da eigentlich sehr, sehr reingetrunken und haben insofern auch unser Sektportfolio deutlich ausgebaut. Und ja, es macht Spaß.
Du hast deinen Vater gerade erwähnt. Wie war es denn, so in diese Fußstapfen reinzusteigen und sich dann vielleicht auch irgendwann ein Stück frei zu schwimmen und so, ne, selbst die Fußstapfen zu hinterlassen?
Ja, das ist... wie soll ich sagen? Wir sind komplett unterschiedliche Wege gegangen. Und insofern war es für mich vom Werdegang her und vom Einstieg her eigentlich ganz anders, als es mein Vater gemacht hat. Und deshalb hat es auch sehr, sehr gut zusammen funktioniert. Also ich bin ja schon seit dem Herbst 2006 hier im Weingut, habe dann auch mehr als 10 Jahre mit meinen Eltern gemeinsam zusammengearbeitet und bin auch mit großen offenen Armen aufgenommen worden hier. Und wir haben uns wunderbar ergänzt, weil ich mich um Weinberg Keller gekümmert habe und meine Eltern einfach das weitergemacht haben, was sie immer gemacht haben. Und das war super. Irgendwann kam halt der Zeitpunkt, wo es dann tatsächlich darum ging, das Weingut auch noch mehr zu prägen und dann auch wirklich, wirklich Richtung Übernahme zu gehen. Und das haben wir, glaube ich, ziemlich gut hingekriegt. Und dann ist tatsächlich, als meine Eltern ausgeschieden sind, ist das Silvan dazugekommen. Und somit machen wir das jetzt zu zweit.
Ja,
in der siebten Generation.
In der siebten Generation. Tradition spielt ja da schon auch eine Rolle. Das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, ne, wenn man dann sagt, so, jetzt sind wir die neuen Chefs und führen das Ganze auch weiter. Hat man da auch manchmal ganz schöne Portion Respekt, wenn man da morgens aufwacht und denkt, puh, was erwartet mich heute wieder?
Ja, ich sag immer, dass eigentlich Tradition ist gleichzeitig ein Geschenk und Last, weil du natürlich Fußstapfen oder weil du weißt, dass was hinter dir war, aber du willst was vor dich bringen. Ja. Das ist natürlich, da ist der Druck ziemlich groß, aber ein Geschenk, weil wenn wir überlegen, was deine Eltern, also die Eltern von Caroline aufgebaut haben, ob das Weinnamen, wie auch immer, alles drumherum, das ist auch ein Geschenk. Das heißt, nochmal, du hast Tage, wo du sagst, boah, was für ein Last, ich will nicht aufstehen. Und du hast Tage, wo du vor deinem Wecker aufstehst und total motiviert bist. Aber Gott sei Dank sind wir eher...
Die Motivation.
Genau.
Gott sei Dank. Es fällt vielleicht bei manchen Wetter so ein bisschen schwierig, so in Fahrt zu kommen. Aber dann, wenn man sowieso weiß, okay, es bringt ja nichts, ich muss. Ne?
Ja, das ist aber auch der schönste Beruf der Welt. Ja. Ne? Also dadurch, dass wir eben so vielfältig aufgestellt sind und die Arbeit draußen in der Natur, mit der Natur haben, dann das doch eher... technische im Keller, wo wir die Qualitäten einfach erhalten von den Trauben, ja. die wir das ganze Jahr über erzeugt haben und dann bis hin zu den vielfältigen Kundengesprächen, Terminen, Reisen und. Also das ist ja schon einfach auch ein Beruf, der extrem vielfältig, extrem erfüllend ist.
Mhm. Ich hab den besten Beruf der Welt. Ich verkaufe meine Frau jeden Tag.
Wie war es denn für dich, als Franzose nach Deutschland zu kommen und dann auch noch deutschen Wein zu machen, zu verkaufen?
Also ich werde dich erstmal enttäuschen, weil ich bin seit 6 Monaten bin ich deutsch geworden. Also,
oh,
genau. Nein, ich hab beides jetzt. Seit 20 Jahren bin ich nach Deutschland gezogen. Ich dachte nicht, ich habe mir das gewünscht. Und ich freue mich heute, weil es ist wie unsere Kinder, das passt. Aber die Frage habe ich sehr oft gehört, ob das schwer für mich war oder nicht. Was heißt schwer? Also ich bin nach Deutschland gezogen und ich habe damals Feinkost, französische Feinkost und Schokolade verkauft. Das heißt, ich war immer noch in diese frankophile Ebene oder Welt. Und das hat natürlich, das war genial, das war super interessant. Und ich bin in eine Familie gelandet, die auch sehr frankophil ist. Das heißt, ob mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter und natürlich meine Frau, die sind alle sehr frankreich orientiert. Meine liebe Frau spricht fließend Französisch, mein Schwiegervater spricht fließend Französisch. Die trinken gern französische Weine, die essen gern französisches Essen. Also das heißt, wir
machen viel zu Hause.
Ja, genau, also was Sitten angeht, das war eher einfach. Das war nie schwer. Und ich muss ehrlich sagen, ich sage immer, ich habe angefangen zu trinken, als ich meine Frau kennengelernt habe. Aber das ist die beste Schule oder Lehrerin der Welt, habe ich immer gesagt. Weil das war nie gezwungen, das war immer sehr locker und leidenschaftlich. Und ich glaube, wenn du was machst mit Leidenschaft, wie wir vorher gesagt haben, du stehst gerne für morgen früher auf, also jeden Morgen auf, aber du machst auch gerne eine Flasche auf und du probierst gerne, weil du das Gefühl hast, dass du was lernst, dass du größer wirst. Und Step by Step bin ich da gewachsen und gelitten, was Wein angeht, nackt.
Ja, also, weil die französischen Weine sind ja dann schon ein bisschen anders als so der deutsche Wein, sag ich mal, wenn man es überhaupt so klassifizieren kann, ist ja auch immer relativ schwierig. Ne?
Die Franzosen sind ein bisschen anders wie die Deutschen. Also insofern.
Ja. Schon trinken wir ja auch sehr viel französischen Wein. Ne? Ja, so ein Weg kommt da kein
drauf. Man muss das ja auch durchaus immer mal über den Tellerrand zu gucken und zu sagen, ganz hey, was machen andere? Ne? Und wie schmeckt auch Wein in anderen Ländern?
Genau, also ich meine, bei uns ist es ja so, natürlich ist Riesling die wichtigste Rebsorte und es ist auch da nicht so sehr vergleichbar. Aber gerade die Schaumweine, die Sekte und auch die Rotweine und die Burgunder, die weißen Burgunder, die sind halt doch schon irgendwo vergleichbar. Und auch da holt man sich auch immer wieder Inspiration. Und da ist es auch ganz, ganz wichtig, da auf dem Laufenden zu bleiben, wie sich die anderen Gebiete entwickeln, was in Burgund passiert, was in der Champagne passiert und so weiter und so fort. Da geht es auch, was in Deutschland passiert. Und da geht es aber auch nicht darum, dass man irgendwas nachmachen möchte oder so, sondern dass man einfach sich Inspiration holt und dann den eigenen Stil noch weiter zu verfeinern und die eigene Handschrift zu prägen und das eigene Klima, das eigene Terroir ins Glas zu bringen.
Wie würdest du denn deinen Stil beschreiben?
Ja, gute Frage. Also ich meine, bei dem großen Sortiment, was wir haben, gliedert sich das natürlich ein bisschen in unterschiedliche Stilrichtungen auch. Ganz wichtig ist mir immer, dass alle Weine eine gewisse Trinkigkeit haben. Mhm. Also Trinkigkeit hört sich ein bisschen komisch an, aber das, was ich sagen will, ist einfach, dass man Spaß hat, an dem jeweiligen Wein, dass man am Gaumen irgendwo ein Kitzeln, ein Kick hat, wo man sagt, ja, ich habe Lust auf den nächsten Schluck. Und das sollte sowohl beim Riesling als auch beim Sekt als auch bei den Burgundern so sein. Und das ist vielleicht das, was alle Kategorien so zusammenbringt.
Also das, ja doch, nee, ich finde es trinkig, das ist das Wort, was auf jeden Fall zu dir passt, aber ich habe immer ein Wort, was sich wiederholt bei jeder Probe, das ist diese Balance, dass du nie das Gefühl hast, dass irgendwas zu laut wäre oder nicht genug laut oder wie auch immer, also balanciert, aber das Riesling schon wieder, wir haben Riesling natürlich bei uns, 70% der Produktion ist Riesling und das kann sehr schnell in eine Richtung oder in die andere gehen und diese Balance ist auch für mich, was ich an diese Weine liebe, das ist, dass du immer das Gefühl hast, das harmoniert, das balanciert. Das ist, ja, Harmonie ist schön auch, finde ich, in dem Fall, weil das ist, das bringt auch Trinkigkeit, weil du wirst nicht müde, du wirst nicht satt. Das ruft nach mehr, das ist klar, aber die Balance spielt da eine Rolle, weil ein Riesling, der zu fruchtig ist oder zu holzig oder das kann sehr schnell in die andere Richtung kippen und dann ist dieser Trinkfluss nicht mehr da. Und das ist das, was ich fast tagtäglich bewundere, dass man je nach Wetter, je nach Boden, je nach Jahrgang, dass Karin das hinkriegt, also Liebe macht blind, nicht vergessen. Nee, aber dass Karin das hinkriegt, diese Balance zu kriegen, diese Persönlichkeit wieder im Glas oder in der Flasche zu haben, für mich nicht selbstverständlich. Ich bin kein Winzer. Vielleicht ist auch da die Bewunderung. Aber das ist, ich finde, ja, das flecht mich fast jedes Mal, wenn ich eine Flasche aufmache, zu sehen, okay, da ist trotzdem was Besonderes passiert, was ist trotzdem. Ich denke nur an 14, weil das ist ein Jahrgang, der mich sehr geprägt hat damals. Das ist einer der ersten Jahrgänge, was ich mit dir erlebt habe. Und das war ein Jahrgang, was sehr kompliziert war und auch in der Presse sehr schnell gekillt wurde. Mhm. Und das war immer ein Jahrgang, der mich emotional sehr berührt hat, weil ich habe gesehen, wie Caroline sich investieren musste. Ob das emotional, körperlich, alles. Das war echt sehr, sehr schwer. Und heute ist ein Jahrgang, wenn ich so eine Flasche aufmache, habe ich schon die Emotionen dabei. Leider bin ich vielleicht nicht sehr objektiv, aber das ist ein Jahrgang, der mich sehr geprägt hat. Und deswegen sage ich, bei jedem Wein, bei jedem Jahrgang kannst du was Neues entdecken, kannst du was lernen, kannst du was emotional verbinden. Und deswegen ist auch Wein so genial, weil du hast immer diese Emotionalität im Spiel.
14 hat sich auch top entwickelt, ne? Also was an 14 krass war, dass es während der Lese irgendwie ganz, ganz schnell ging. Es war ein bisschen warm während der Ernte, recht feucht. Mhm. Und da haben sich Trauben sehr, sehr schnell entwickelt. Und man musste wirklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Man musste sehr schlagkräftig sein während der Ernte. Was tatsächlich in der Realität jedes Jahr auf irgendeine Art und Weise der Fall ist. Ne? Also man hat jedes Jahr andere Themen. Ja. In 23 zum Beispiel war es so, dass wir, ja, das war eigentlich alles positiv. Die Trauben, es war sehr warm während der Ernte und die Trauben reiften dann so, so schnell, dass man wirklich aufpassen musste, dass man das nicht verschläft und dass sie nicht zu reif sind irgendwann. Also wir haben zum Beispiel kein Kabinett im Johannisberg gemacht in 23, weil wir es zeitlich nicht zum perfekten Zeitpunkt geschafft haben. Mhm. Und bevor wir dann einen Wein machen, der irgendwo Kompromisse hat, lassen wir es dann lieber. Und dann ist der Johannesberg halt eben mit einem Burgleier-Riesling gegangen. Mhm.
Eure Lagen sind hier alle rund um Burg?
Ja, genau. Rund um Burgleier, rund um hier das Weingut. Ja. Man sieht das hier oben auf dem Bild ziemlich gut. Also westlich von uns sind dann die ersten Lagen Hölle und Johannesberg. Ja. Das sind beides Schieferlagen, die ein bisschen höher gelegen sind und ein bisschen kühler sind. Östlich von uns ist direkt der Burgleier Schlossberg, eine VDP-erste Lage ebenfalls. Mhm. Hier haben wir den roten, verwitterten Schiefer. Ist auch sehr mineralisch, aber so ein bisschen floraler, würziger noch als die beiden anderen Burgleier ersten Lagen. Das sind graue Schiefer. Böden in Johannesberg und Hölle. Und das ist schon immer noch mal straighter und salziger als jetzt der Schlossberg. Direkt an Schlossberg grenzt das Pittermännchen an. Das ist unsere VDP-große Lage. Die erste von Westen aus gesehen. Mhm. Auch verwitterter Schiefer auf dem rot liegenden der Permzeit. Das ist sowieso dieses Konglomerat der Permzeit. Zeichnet hier unser Trollbachtal aus. Und das sind die Felsen, die auch immer wieder rauskommen, die man auch immer wieder sieht. Und auch der Fels, auf dem der Burgturm steht, musst du noch mal wieder kommen, wenn es hell ist. Die zeichnen unser Trollbachtal aus. Also wir sind mit das nördlichste Tal der Nahe, kurz bevor die Nahe in den Seitental der Nahe, Entschuldigung, wir sind nicht direkt an der Nahe, wir sind im Seitental, also im Trollbachtal, kurz bevor die Nahe in den Rhein mündet. Genau, neben dem Pittermännchen, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen, sorry.
Fast.
Neben dem Pittermännchen, das ist Goldloch, auch eine VDP-große Lage mit schönen alten Terrassen, wo wir 100% Handarbeit machen, wo noch nicht mal die Raupe rein kann. Kieselstein auf dem Konglomerat der Permzeit. Und dann kommt noch der Burgberg direkt im Anschluss. Und das ist das Quarzit auf dem Konglomerat der Permzeit.
So, ja, schon alles Steillagen. Ne? Klang jetzt gerade so, manches kann man noch ein bisschen maschinell mit unterstützen. Es gibt aber auch einige, wo dann eben keine Maschine mehr rein kann. Das ist ja auch so anstrengend. Ja.
Genau. Also maschinell unterstützen heißt in dem Fall jetzt hier auch nur mit der Raupe. Das heißt, das ist jetzt nicht mit dem Traktor und Vollgas geben, sondern das heißt trotzdem, es ist entweder in den ganz alten Parzellen, wo wir ganz enge rein haben, eine kleine Nico-Raupe, wo man drauf steht. Also das ist alles andere als komfortabel. Und in den etwas breiteren Reihen, da passt auch die etwas größere Raupe, wo man drauf sitzen kann.
Also noch stärker eigentlich in der Natur und mit der Natur arbeiten. Was ja auch, wie du gerade gesagt hast, Silvana, je nach Jahr mal wirklich auch kräftezehrend emotional werden kann, weil man denkt, Mist, ne? Was kriegen wir jetzt da zurück, weil man das ganze Jahr dann tatsächlich ja sehr viel Zeit und Kraft investiert hat und dann am Ende zur Lese wird es dann manchmal ein bisschen traurig. Ne?
Und du investierst Kraft und Zeit, aber du investierst auch ein Team und du musst die Leute motiviert halten. Also wir haben bei uns ist alles Handlese und alle unsere, also unser Team ist, ich weiß nicht, ob das groß oder klein ist eigentlich mit dem Schlussverhältnis, aber
20 Personen?
Ja, also ja, aber
das zeigt mir nicht, was für. Nein, ist. Also ich denke für ein Familienweingut unserer Größenordnung ist es schon eine recht große Gruppe, wenn man sich die Weingüter hier im Ort anschaut, da ist es mit Abstand die größte Lesemannschaft, die tatsächlich im Herbst da ist. Und je größer die Weingüter werden, desto größer sind natürlich auch die Erntemannschaften.
Aber ich würde sagen, dass du, weißt du, wenn du unten am Goldlauf bist und sagst Vorlese, 1, 2, 3 Mal, also das erste Mal sind die natürlich sehr motiviert, das dritte Mal ist, also die bleiben motiviert, ich bewundere diese Leute, ich liebe diese Leute, weil ohne dieses Team würden wir das nie schaffen, Aber nochmal, die Arbeit von Kau in dem Fall ist auch, die motiviert zu halten. Und das ist, es geht nicht nur um finanziell, es geht auch um Zusammenziehen an einem Rang und da die bei uns
in einem Strang.
Im Strang.
Das fand ich auch gerade ganz lustig.
Ja, ich bin Franzose. Aber eine gute Wortkreation. Also.
Nee, aber das ist echt, die sind auch so weit, bei, also so lange bei uns, dass die mit feiern auch, wenn plötzlich eine Lage fertig ist und Caroline sagt, okay, jetzt haben wir GG geschafft, oder Kabinett ist durch und so, du merkst es, also die sind erleichtert auch natürlich, aber die haben trotzdem die Freude und diesen Stolz.
Ja, genau, die können es auch schon ziemlich gut einschätzen und genauso ist es dann auch mal in einem Jahr, wo es tatsächlich mal weniger gibt. Also jetzt, wir haben ja gerade die Ernte 24 hinter uns und waren wir auch etwas vom Frost geplagt tatsächlich. Und dann sieht das Team auch schon direkt, oh, das sind aber wenig Trauben dieses Jahr. Und wir sind, also das ist total schön, dass sie das auch einschätzen können und auch die Unterschiede kennen und auch sehen, wow, das sieht ganz toll aus dieses Jahr, oh, das ist eher ein bisschen schwieriger und. Am Ende funktioniert es immer richtig gut, weil alle motiviert bei der Sache sind und weil alle ihr Bestes geben. Mhm. Jahr für Jahr. Ne?
Ein richtiges eingespieltes Team, was ja dann auch so ein Familienweingut schon auch mit sich bringt, ne? Dass man am besten tatsächlich auch familiär mit seinen Erntenhelfer und Helferinnen da unterwegs ist und Zusammenarbeit, auch langfristig Zusammenarbeit, weil das, was du ja gerade gesagt hast, ne, das Einschätzen, A, wo stehen wir jetzt, aber auch B, zu verstehen, was du eigentlich willst, ne, damit nachher die Qualität vom Fass in die Flasche kann, ist ja da auch ganz wichtig. Merkt ihr jetzt da auch irgendwie ein paar Schwierigkeiten oder hält das Team immer noch weiterhin euch die Stange?
Toi, 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 das Team hält uns weiter die Stange und natürlich kommen immer mal ein, zwei Leute nicht, aber dann bringen andere wieder welche mit. Also bis jetzt, toi, 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 können wir uns nicht beschweren und sind da wirklich top aufgestellt.
Top aufgestellt, unterstützt auch durch unsere Festmitarbeiter hier im Team. Ja. Das sind auch Familienbetrieb, Karin hat, ich sage mal, eine rechte Hand, das ist Marcel im Keller und dann habe ich meine rechte Hand im Büro, das ist Ina und dann haben wir Pauline, die ein bisschen die Brücke zwischen Keller und Büro macht. Und das sind eigentlich drei und Jigosch. Jigosch ist unser, ja,
Weinbergsmann. Und Mann für alle Fälle. Mann für alle Fälle, ne?
Aber das ist toll, weil die sind natürlich das ganze Jahr da und dadurch merken auch die anderen, oh, das Team, das ist ein Team, was funktioniert. Das ist ein Team, was richtig alles gibt für das Gleiche. Dann, wir wollen einsteigen. Also ich glaube, das macht auch Lust dabei zu sein. Und das ist echt ein Baby, was das ganze Jahr tun, also es wird das ganze Jahr aufgebaut und wenn die Lese anfängt, das ist alles in motivierten Worten, genau. Also wir haben viel Zeit, viel Kraft, alles investiert, jetzt geht's los. Und das ist, ich sage mal, die Lese hat immer für mich als Nicht-Winzer eine Zeit, wo ich am Anfang total, ich freue mich total, in der Mitte bin ich müde und dann sage ich immer schnell zu Ende und du freust dich aufs Ende, weil das ist eine Erleichterung, immer stolz sein, ein Jahr ist durch.
Ja.
Und ich wollte vorher sagen, wir haben von 14 gesprochen, ich fühle mich alt, auf einmal war 14 schon 10 Jahre. Und ich sehe mich wie gestern da in der Kältehalle oder wie auch immer. 10 Jahre ist es her. Also ich werde noch weniger Haare haben.
Das geht doch gar nicht.
Team? Ihr seid ja auch als Team hier gestartet irgendwann, als du dazu kamst. Musstet ihr euch da auch erst nochmal ganz anders finden, weil Partnerschaft und Zusammenarbeiten, das stelle ich mir vielleicht auch nicht immer ganz einfach vor. Weil die Arbeit, oder muss man sich dann auch ganz klar abgrenzen, so sagen, wenn das überhaupt geht, Arbeit ist Arbeit und Privatleben ist Privatleben und irgendwo geht nicht, ne?
Also ich überlege, ob ich warte, das kann man nicht noch so. Dann will ich euch auch.
Ja, genau. Wir warten beide, wenn ihr was sagt.
Ich glaube, Ladies first, bitte. Das sind mal deine Erfahrungen und dann
Also, ich bin der Meinung, dass Abgrenzen nicht geht. Da man kann nicht einen Schalter umlegen und sagen, so, jetzt ist 19 Uhr, jetzt haben wir genug gearbeitet und jetzt sind wir privat. Das geht nicht. sondern es geht alles ineinander über und es ist einfach auch so, da wird abends im Bett nochmal drüber gesprochen, was morgen passiert und auch morgens nach dem Aufstehen, ah, hast du daran gedacht und so weiter.
Ich liebe es.
Ja, aber also für mich ist es normal, ich bin so aufgewachsen, ne? Das Eingrooven zusammen, ja, ich glaube schon, dass wir, das hat einen Augenblick gebraucht. Wir sind sehr unterschiedlich. Am Anfang haben wir zusammen im gleichen Büro gesessen und Surround will eigentlich immer über alles reden. Und bei mir ist es so, wenn ich im Büro bin, dann bin ich eigentlich, mache ich irgendwas, wo ich mich konzentrieren muss oder wo ich irgendwas abarbeiten muss oder ein Kellerbuch schreibe oder was weiß ich was. Und da, ja, da kann ich halt nicht so gut reden. Und insofern ist es ganz, ganz cool. Der Sylvain teilt sich jetzt das Büro mit Ina. Und da können die beiden sich immer super gut austauschen und sind auf der gleichen Welle. Und ich habe mein Büro und Pauline sitzt dann gegenüber von mir. Und da kann ich mich dann auch ganz gut mit sehen. So. Ich bin nicht so Multitasking.
Ich bin auch überlegen, was ich sage. Nein, für mich die beste Geschichte, das ist Corona-Zeit, wenn du Paare gehört hast, die plötzlich zu Hause waren, zusammengearbeitet haben in einem Raum und so weiter und so fort. Und die haben gesagt, oh, wie schwer ist das denn, 24 Stunden am Tag mit meiner Frau zu verbringen? Das ist nicht für mich. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, willkommen in meinem Leben. Für uns hat Corona nichts verändert, was das angeht. Wir haben am Anfang, als wir entschieden haben, dass wir vielleicht, also ich wollte nicht einsteigen, ich hatte einen riesen Respekt vor Familienbetrieb, Selbstständigkeit und mit einer Frau arbeiten. Wir haben gesagt, wir machen ein Jahr als Probezeit, ob wir zusammenarbeiten können oder nicht, weil wir unbedingt unsere Familie schützen wollten. Mhm. Das ist immer noch das Wichtigste, was uns motiviert auch. Und wir haben festgestellt, nach einem Jahr, dass es doch gut läuft. Nichtsdestotrotz, du verbringst 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Lass mit deiner Frau, du schläfst mit deiner Frau, du erziehst Kinder mit deiner Frau, du fährst im Weingut mit deiner Frau. Also das ist schon sehr intensiv. Vor allem bei uns sind die Rolle auch umgekehrt. Weil ich bin, Sarah ist im Weinberg und im Keller und ich bin zu Hause für die Kinder zuständig. Aber ja, klar gibt es Diskussionen und klar gibt es Reibungspunkte, mehr als bei Leuten, die nicht zusammenarbeiten. Und es gibt Reibungspunkte, die nicht eine also private Punkte sind, sondern 99% der Fälle, das sind eher betriebliche Sachen. Und genauso wie Gavin sagt, total trennen schaffst du es nicht. Unmöglich. Und wenn du das schaffst, irgendwas stimmt nicht. Das kann ich sagen. Also das ist unmöglich. Vorteile, Nachteile.
Ja, klar. Aber muss man sich da auch irgendwann dann mal so als Paar irgendwo rausziehen, damit man eben auch mal ein wenig abschalten kann. Ich weiß, im Familienbetrieb und Weingut ist immer ganz schwierig, sowohl weil eigentlich das ganze Jahr über was zu tun ist, aber um die Partnerschaft da auch irgendwo...
Also in dem Fall ist, also bei uns aktuell, da die Kinder noch klein sind, es geht nicht um die Partnerschaft, sondern um die Familie.
Ja.
Genau, weil die Kinder, auch wenn die das genießen und lieben, das Leben, was sie haben, weil ein Weingutskind ist schon nicht schlecht. Also wir sagen das Gegenteil, aber ich glaube, die genießen das. Wir gönnen uns, also erstmal natürlich, die Ferien sind in Frankreich, die Ferien sind total unter uns zu fünft gesund. Das ist ja wichtig, aber das ist für uns beide eine Quelle an Kraft und wir merken das beide. Was wir auch machen, das ist ein kleines Wochenende nach der Lese, was wir mit den Kindern auch machen, damit wir auch eine Pause haben, damit wir auch Tapetenwechsel haben und damit wir nochmal tanken können und Revue passieren und eine Entspannung nur wir. Weil nochmal die Lese, 20 Leseleute, wir sind 25, 4-5 Wochen lang und also Privacy ist vorbei, wir essen alle zusammen, das ist schon sehr intensiv. Genau. Und deswegen ist dieses Wochenende hat sich schon allein entwickelt eigentlich. Das war ein Zufall, dass wir für eine Veranstaltung irgendwo eingeladen waren mit den Kindern und daraus haben wir das als Tradition gemacht mit den Kindern. Und das ist immer sehr, sehr, sehr schön. Wir waren dieses Jahr in der Nähe von Dresden auch für eine Veranstaltung, aber das war sowas von entspannt.
Das war toll.
Das war richtig toll. Das war sehr schön und Zeit für die Kinder. Und also du tankst bei so einem Beruf oder so eine Beziehung,
ja.
Du tankst da, wo du kannst,
ja.
Und bei uns immer diese Zeit zusammen.
Ja, weil die Lesezeit ist natürlich auch Entbehrung für die Kinder, ne? Da seid ihr schon richtig noch
angespannt,
mehr, ne? Eingespannt.
Angespannt, ja. Aber nochmal, wir wohnen, wo wir arbeiten.
Ja, ja, klar. Also kurze Wege, ja.
Kurze Wege, das heißt, die Kinder, ich glaube, die freuen sich auch manchmal, dass wir keine Zeit haben. Und
dann, genau, sagen, die Kinder nein, müssen auch das machen, was sie wollen, ne? Und ziemlich Kontrolle und Fokus und so. Ne?
Nein, aber die wissen genau, dass abends wird gestampft und die gehen zu Mama und die stampfen mit Mama, die lieben das. Und mittags freuen die sich, wenn die von der Schule zurückkommen und dann ist die ganze, unser Essensraum, ja. Wie das heißt, dass es voll ist und dass es Spaß macht, weil es laut wird. Und also nochmal, die fangen an zu verstehen, was für ein Vorteil das ist, dass bei uns erstmal durch unsere Herkünfte, dass es schon sehr international ist, aber durch das Geschäft auch, dass es immer live, also es langweilig ist es nie. Heute bist du da zum Beispiel, ist auch für die Kinder was Besonderes. Ja, was macht ihr jetzt gerade? Aber das sind Sachen, die du nicht in Büchern lernst.
Yeah.
Und wie du sagst, die Lese ist besonders. Die Lese ist eine Zeit, die uns alle anspannt, aber ist auch eine der schönsten Zeit des Jahres.
Mhm.
Auf jeden Fall. Du sammelst, wie nennen wir das?
Du erntest, was du das ganze Jahr tatsächlich, worauf du hingearbeitet hast. Ne? Ja,
genau. Und da ist auch für die Kinder, du hast Praktikanten, das ist immer neue Leute, neue Gesichter, neue Sprachen, neue Dialekt aus ganz Deutschland, was ich nicht verstehe manchmal. Aber das ist ein Leben, was sich Tag zu Tag fühlt. Und nochmal, wenn wir leer sind, finden wir immer einen Weg.
Ja.
Und ich glaube, wir beide, wir spüren, wenn es soweit ist, wir sagen, okay, ich glaube, es wäre gut sein. Es wäre gut, dass wir einen kleinen Aufbruch machen, mit oder ohne Kinder, dass wir ein bisschen Luft annehmen irgendwo und uns entspannen.
Ihr habt euch ja auch im Endeffekt schon gut aufgeteilt, ne? Bedingt dadurch, du hast ja gesagt, du bist kein Winzer, du kommst nicht aus dem Wein, du kommst aus dem Vertrieb, Marketing, das liegt ja alles bei dir. Und die Caroline macht eben alles rund ums Produkt, dass es überhaupt dann verkauft werden kann. Ne?
Genau, ja.
Also, ja, aber für alle verheirateten Männer, ich glaube, alle wissen, wie das ist, eine Frau zu haben, wer entscheidet und nicht entscheidet. Insofern, ja, das ist auf dem Papier sehr perfekt getrennt. Ja. du sagst nicht mehr.
Was soll ich sagen? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich alles entscheide.
Naja, ne, es muss ja auch passen, dass das, was produziert werden wird, muss ja auch irgendwie verkauft werden. Und da tauscht ihr euch ja ständig auch aus, was der Markt will, was die Kunden wollen und wo du sagst, hey, wir müssen mal gucken, ob wir das nächstes Jahr irgendwie hinkriegen oder sowas. Ne?
Das beste Beispiel ist für mich diese Cuvettieren. Also für Leute, die das nicht wissen oder kennen, dass es die ganzen Lagen, die ganzen Weine werden gelesen natürlich und die werden separat vinifiziert und dann kommt dieses, wie kann ich das sagen, also Weinbergs-Cuvettieren. Das heißt, du nimmst verschiedene Lagen, nicht Lagen, sondern Parzellen, die du zusammenbringst und das kommt ein Wein daraus, ein Großgewächs, ein erstes Gewächs und so weiter und so fort. Das ist ein langer, also Prozess ist wahnsinnig und das macht Caroline überwiegend mit Marcel, wie gesagt, mit der rechten Hand, sag ich mal. Und am Anfang bin ich überfordert. Ich bin ganz offen, ich fühle mich überfordernd. Aber ich darf am Ende kaum, wenn wie viel, 3, 4, 5 Weine
noch. Wenn so ein bisschen sich zusammengefunden hat.
Genau, und dann ist immer die Frage, okay, welcher Wein würdest du blind auswählen, was denkst du und warum? Also am Anfang habe ich immer gezittert, weil ich musste den Wein meiner Frau auswählen, das war mir wichtig. Heute freue ich mich, wenn ich was anderes finde, dann habe ich das Gefühl, ich zeige auch meinen Geschmack. Also Spaß zur Seite, das ist trotzdem in dem Fall ein Austausch, weil ich weiß, dass Caroline das ernst nimmt, wenn ich sage, nee, das ist mir zu oder nicht genug oder so. Dann wird es nochmal bearbeitet und dann nochmal probiert.
Aber es gibt eigentlich, das passiert so gut wie nie, weil du findest eigentlich immer das auch so, wie wir es vorher
gedacht haben.
Genau. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es überhaupt irgendwann mal vorkam. Das wird, nee, das geht gar nicht. Und ich sag, also du sagst A und wir sagen C, sag ich mal, ne? Das
gab es
eigentlich auch nicht.
Das gab es noch nicht. Es ist eigentlich genial, weil du brauchst blinde Weine und am Ende sagt er, ja, das ist genauso den Wein, den wir, also von den 5, den wir prädestiniert hatten zum Abfüllen und so weiter. Also das ist ziemlich technisch in dem Fall. Ich weiß nicht, ob die Hörer das nachvollziehen können, aber auch ein gutes Gefühl, auch eine Bestätigung für Caroline, dass wir zusammen an einem Hang.
genau, auf jeden Fall an einem Hang stehen.
Also nochmal, das ist diese Ergänzung, wie du sagst. Ja. Und ja, jeder als seinen Teil oder seinen Part, aber in so einem Betrieb, so klein, du kannst nicht sagen, dass Caroline im Marketing nichts zu sagen, nichts zu tun hat oder dass ich vielleicht bei den Weinen in der Produktion nicht so aktiv bin, aber ich darf trotzdem ein bisschen da.
Ja, es ist Hand in Hand. Ne? Ja. Das muss auch so sein, weil sonst funktioniert es ja auch nicht. Also.
Das wäre auch traurig, dass ich nicht, also ich kann nichts verkaufen, an was ich nicht glaube.
Ja.
Und wenn ich das Gefühl habe, oh, der Wein, das ist nicht mein Ding, das kann ich nicht verkaufen. Also verkaufen ist das schlichte Wort. Repräsentieren.
Ja.
Und vor allem ich sage immer diese Emotion, als ich als Spaß gesagt habe, ich verkaufe meine Frau, ich meine das ernst, weil im Endeffekt jede Flasche ist ein Baby meiner Frau und jede, das Drumherum, ob das die Flasche, was drin ist, das alles, was wir oder sie ausgesucht hat, das ist ein Kork, ein Etikett, alles ist ein Baby und alles verlangt viel, viele Leidenschaft. Und das ist auch wichtig, dass man das spürt und ja, ich habe gelernt, was Leidenschaft bedeutet.
Was Leidenschaft bedeutet, ja. Leidenschaft steckt da tatsächlich drin in jeder Flasche. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich habe im Weingut der Stadt Stuttgart mitgeholfen, als ich in Stuttgart gelebt habe. Und da spürt man auch, es sind ja sehr viele Ehrenamtliche, die da helfen, weil das gar nicht anders möglich ist. Und die sind aber auch mit voller Leidenschaft mit dabei. Und es ist halt wirklich ein Arbeiten mit der Natur, an der Natur, und es ist immer fantastisch, was danach tatsächlich rauskommt. Das ist, glaube ich, wirklich immer so ein Aha-Effekt. Ist das auch immer so das emotionalste Erlebnis überhaupt, dass du sagst, egal was das ganze Jahr über passiert, Hochs und Tiefs, aber dann tatsächlich den fertigen Wein zu probieren, aus vielleicht einem schwierigen Jahrgang oder halt irgendwie einen besonderen Wein, ist das schon sowas, wo dann das Herz oder auch vielleicht die Emotion dann hochschlägt?
Ja, absolut, absolut. Also es ist ja so, dass man die schon von Anfang an eigentlich so den Jahrgang verfolgt. Ne? Die Ernte ist so das eine, dann hat man den ersten Eindruck, wie sind die Trauben, wie sind die Werte, wie schmecken die Moste. Dann verkostet man natürlich während der Gärung und dann wird es mehr und mehr zum Wein, mehr trockener und trockener. Und dann ist eigentlich eine Zeit, so ein, zwei Monate, wenn die Gärungen vorbei sind, dann ist so eine Findungsphase. Und jetzt gerade ist es so, im Moment, so Anfang Dezember, wo du das Gefühl hast, ja, die Weine, die sind jetzt so schon einige Wochen mit der Gärung fertig und jetzt fängt sich an, das Jahrgangsbild wirklich zu zeigen und wie sich die Weine entwickeln und wie so die Charaktere auch sind. Und das verfolgst du ja immer wieder und weiter das ganze Jahr über, ne? Bis dann tatsächlich zur Abfüllung im nächsten Jahr kommt. Wir füllen relativ spät ab, sprich wir geben den Wein lange, viel Zeit auf der Hefe zu reifen und füllen dann das meiste im Sommer des Folgejahres ab.
Wie ist jetzt so ein Blick in die Zukunft? Wo geht's mit dem Schlosswein Goodil hin?
Wo geht's damit hin? Naja, Sekt ist ein wichtiges Thema, definitiv. Spätburgunder Pinot Noir ist einfach klimatisch gesehen im Moment hier richtig, richtig toll. Es macht sehr viel Spaß und ich glaube, da haben wir auch noch einiges an Spannendem vor uns. Ansonsten bleiben wir uns treu, unseren Laden treu und geben Jahr für Jahr das Beste, um wirklich authentische Weine zu machen. Das ist natürlich jetzt im Moment, sind wir auch in Umstellung auf zertifiziert ökologischen Anbau. Wir arbeiten schon viele Jahre nach den Prinzipien, haben uns aber jetzt dazu entschieden, dass wir es auch wirklich zertifiziert machen möchten. Wir arbeiten machen uns sehr viel Gedanken darüber, wie wir unsere Böden fit für die Zukunft auch kriegen, weil gerade mit Klimawandel, extremen Witterungsbedingungen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir resiliente Reben und Böden hat, ja, und Bedingungen hat, ne? Dass einfach diese extremen Bedingungen auch abgepuffert werden können, abgefangen werden können. Und da geht im Moment gehen ganz viele Bemühungen hin, viel Austausch, viel ausprobieren, wie wir Humus aufbauen können, wie wir unsere Weinberge fit für die Zukunft machen.
Also es wird nicht langweilig, das spüre ich schon. Herzlichen Dank für eure Zeit. Danke, dass ich bei euch zu Gast sein durfte.
Sehr gerne.
Schön, dass du da warst.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.